Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast, heute mit Fabian Elsässer. Ich habe einen Ausschnitt mitgebracht aus der ARD-Mediathek, denn da gibt es jetzt einen ziemlich spannenden Dokumentarfilm über eine Band, die es auch schon ganz schön lange gibt, aber das sagen sie gleich selber.
Hauptabteilung 2, streng geheime Informationen.
Es wurde bekannt, dass eine kirchliche Veranstaltung mit musikalischem Hintergrund stattfinden sollte.
Inoffiziell wurde durch Abschöpfung bekannt, dass
die Rockgruppe Tote Hosen aus Berlin-West auftreten soll. Das ist eine Unverschämtheit. Ich finde, da sieht man, wie stümperhaft die Stasi gearbeitet hatte. Wir sind aus Düsseldorf.
Auswärtsspiel, so heißt eine Doku über die Auftritte, die geheimen Auftritte der Toten Hosen in den 80er Jahren in der damaligen DDR. Ziemlich riskantes Unterfangen, das hat man ja gerade schon mitgekriegt, als die Band diese Stasi-Unterlagen vorgelesen hat. Und ich habe mich unterhalten mit Michael Breitkopf, genannt Breiti, einer der beiden Gitarristen von den Toten Hosen. Und wollte von ihm wissen, wie viel Punkrock war da damals eigentlich überhaupt in der DDR?
Ja, es war total verboten. Auch Auftritte von Bands, die so eine Musik gespielt haben, waren absolut unmöglich und konnten nur in der totalen Illegalität stattfinden. Und als wir das Angebot bekamen, da wirklich spielen zu können, hat uns das sehr überrascht, dass es überhaupt eine Möglichkeit dazu gibt. Und wir mussten natürlich bei der Einreise in die DDR auf das Tagesvisum für den Besuch nach Ostberlin darauf achten, dass man zwischen uns keinen Zusammenhang herstellen kann und auch keinen Zusammenhang herstellen kann, dass wir zu einer verbotenen Szene da gehören. Und es wurde bei dem ersten Konzert 1983 auch nur 30 Leuten Bescheid gesagt, wo man sich einigermaßen sicher war, dass die Stasi nicht informieren würden. Und es fand in einer Kirche statt, weil Pfarrer waren die einzigen in der DDR, die sich getraut haben, sowas zu veranstalten. Für uns war es in mehrfacher Hinsicht ein sehr beeindruckendes Erlebnis.
Was ist Ihnen da besonders in Erinnerung? Denn ich sag mal, 30 Leute, das ist jetzt nicht gerade großes Publikum. Also auch wenn Sie damals noch nicht die Riesenband waren, die Sie dann später wurden.
Na, es ging gar nicht um die Größe des Publikums. Und zwar natürlich schon klar, dass wir da uns in einem anderen System bewegen und in einer völlig anderen Welt. Aber das dann sozusagen hautnah und am eigenen Leib zu erfahren, was es wirklich bedeutet hat, in der DDR Punk zu sein, das war uns vorher natürlich nicht so bewusst. Die Stasi hat die Szene versucht zu verunsichern, Vertrauen zu zerstören und zu unterwandern. Die Polizei hat Punks auf öffentlichen Plätzen regelmäßig verhaftet und mitgenommen. Punks wurden beeinträchtigt, indem man verhindert hat, dass sie Ausbildungsstellen bekommen. Ihnen wurde verboten, bestimmte Sachen zu studieren. Und um Bands lahmzulegen, hat man auch gerne zu dem Mittel gegriffen, dass die Stasi zu den militärischen Autoritäten gegangen ist und gesagt hat, die müsst ihr jetzt mal einziehen und an weit entfernte Orte, damit Treffen nicht mehr möglich sind. Und so haben sie auf Dauer auch wirklich viele Bands oder fast alle Bands klein gekriegt.
Was wurde denn aus Planlos, die mit den Hosen aufgetreten sind?
Planlos war eine Band, mit der wir zusammen da beim ersten Konzert 1983 gespielt haben. Und denen ist genau das passiert. Die Stasi hat es hingekriegt, da hatten sie ganz subtile Methoden, das Vertrauen untereinander zu zerstören und dann alle Bandmitglieder zur Armee eingezogen, sodass Treffen nicht mehr möglich waren. Und nach der Armeezeit hatten die auch nicht mehr die Verbindung untereinander und die Energie, mit der Band wieder anzufangen. Und es ist einfach ein totaler Zufall, auf welcher Seite der Mauermann geboren war. Wir konnten unsere Band weitermachen und das ausleben und alle Zeit und Energie reinstecken. Und die auf der anderen Seite der Mauer hatten überhaupt nicht die Möglichkeit dazu. Und das war schon damals was, wofür wir sehr dankbar waren. Und wir hatten den allergrößten Respekt vor unseren Kollegen oder vor den Anhängern derselben Musik, die uns ja auch bewegt und angetrieben hat, die einen großen persönlichen Mut und Courage gezeigt haben, um das wenigstens im Untergrund machen zu können.
In der Doku Auswärtsspiel trifft ja Campino einen Stasi-Offizier, der die Ostpunk-Szene damals beobachtet hat. Und das ist schon eine ziemlich beklemmende Situation. Ich glaube, es war auch für ihn nicht leicht, für Campino. Denn dieser ehemalige Stasi-Offizier, der zeigte überhaupt keine Gewissensbisse. Das sei ja schon so lange her. Wie ging es Ihnen damit?
Beklemmend ist genau der richtige Ausdruck. Den hätte ich jetzt auch dafür genommen, weil der lebt quasi immer noch in dieser Welt. Der redet oft auch im Präsens, als ob er das erst diesen Vormittag auf den Tisch bekommen hätte, worum es da geht. Und für Campino ging es darum, er wollte ja, dass der bereit ist, was zu erzählen. Und er konnte aber jetzt auch beim besten Willen nicht in lockeren Plauderton verfallen. Insofern war es für ihn ein durchaus schwieriges Gespräch. Aber nochmal vorgeführt zu bekommen, mit welcher Kälte und Gefühllosigkeit Menschen an ihrem Beamtenschreibtisch Karrieren und Leben zerstört haben, das ist wirklich sehr bedrückend.
Ost und West, da gibt es bis heute, auch wenn wir jetzt bald 30 Jahre, nein, wir sind 30 Jahre wieder vereinigt, gibt es immer noch viele negative Zuschreibungen in beide Richtungen, vielleicht auch immer noch gegenseitiges Misstrauen. Und die Toten Hosen haben kürzlich eine Single aufgenommen, die genau mit solchen Klischees natürlich auch ironisch spielt. Scheiß Wessis. Und da hören wir jetzt mal rein.
Hurra, hurra, wir Scheiß Wessis machen immer alles klar. Scheiß Wessis gehen hier jedem auf den Sack. Wir Scheiß Wessis waren schon lange vor euch da.
Wir Scheiß Wessis machen immer alles klar. Scheiß Wessis gehen hier jedem auf den Sack. Wir waren schon lange vor euch da. So singen die Toten Hosen in ihrer neuen Single, die, Überraschung, Scheiß Wessis heißt. Tote Hosen-Gitarrist Breit ist heute Gast bei Krause Kunst und Pop. Wir sprachen ja schon über die Doku Auswärtsspiel, die in der ARD heute gezeigt wird, beziehungsweise über das Geheimkonzert der Toten Hosen 1983 in Ost-Berlin, um das es darin geht. Breiti, wie wurden Sie damals eigentlich von den Ostpunks wahrgenommen? So als die, denn Sie haben es ja gerade schon sehr anschaulich beschrieben. Sie konnten die Musik, die Sie lieben, leben und ausleben. Die konnten das nicht. Also die waren nicht nur gefühlte, also die fühlten sich nicht als Systemfeinde, so wie Westpunks, sondern die waren es, und zwar aus Sicht des Systems. Also waren Sie für die privilegierten Wessis oder doch Brüder im Geiste, getrennt durch eine Grenze?
Ja, auf jeden Fall Brüder im Geiste. Wir haben das immer wieder festgestellt. Wir haben auch danach noch viele Konzerte in dem ehemaligen sogenannten Ostblock gespielt, in Polen, in Ungarn, in der Tschechoslowakei oder auch später noch in den Jahren in Zentralasien, also in diktatorischen Regimen in Tadschikistan, Kasachstan oder auch in China. Und gerade wenn man mit dieser Musik unterwegs ist und dieselben Vorbilder hat, die Punkbands der ersten Stunde aus England und Amerika, dann ist da direkt so ein Grundverständnis da, wo man dann direkt anfangen kann, eigentlich sich persönlich anzufreunden, weil man gar nicht erst über irgendwelche kulturellen Grenzen drüber muss. Und so wie die Jungs von Planlos das uns erzählt haben oder auch ja teilweise in dem Film, in den Interviews schildern, kamen wir eben aus der Welt, die für sie unerreichbar war. Sie konnten im Westradio auf einem englischen Sender von einem legendären englischen Radio-DJ namens John Peel diese Musik hören. Leute, die die Möglichkeit dazu hatten, haben die Platten rübergeschmuggelt aus dem Westen, was natürlich einen ungeheuren Wert hatte, eine Platte von den Sex Pistols zu haben Ende der 70er Jahre. Und wir kamen eben aus dieser Welt, bekamen eher Respekt für das, was wir machten, als dass sie jetzt gesagt haben, ach, das sind die Weiche aus dem Westen, die wissen ja gar nicht, wie das richtige Leben geht. Da war im Gegenteil ein sehr starkes gegenseitiges Grundverständnis da.
War das 1988 beim zweiten Ost-Berlin-Auftritt schon irgendwie anders? Also ich habe ja gerade schon mal angesprochen, also auch was Sie in der aktuellen Single ansprechen, diese Ost-West-Animositäten.
Na, diese Single, das Lied gerade vielleicht noch kurz dazu, das bezieht sich ja auf alles, was nach dem Mauerfall und nach der Wiedervereinigung passiert ist. Und das ist ja eine ironische Auseinandersetzung damit, das oft arrogante, besserwisserische Auftreten der Wessis, das völlige Ignorieren der Lebensleistung der Leute im anderen Teil Deutschlands. Und es gibt ja auch den Gegenpart, gesungen von Materia, einem sehr guten Freund von uns, der jetzt aus Rostock stammt und dann eben die Ostsicht auf diese Ost-West-Angelegenheit behandelt. Und am Ende geht es ja eher darum, das zusammenzuführen und Nach dem Mauerfall habe ich mich tatsächlich gefragt, wie lange das noch dauern wird, bis diese Unterschiede verschwinden. Aber die sind ja immer noch sehr präsent. Und davon handeln eben auf ironische Weise diese Lieder. Aber um auf die Frage zurückzukommen, 1988 sind wir in demselben Gefühl über die Grenze gegangen wie 5 Jahre davor. Und wir waren sehr erstaunt. Es fand wieder auf dem Hof einer Kirche statt, weil das immer noch die einzige Möglichkeit war, sowas illegal zu machen, dass da Hunderte von Leuten kamen und hinströmten. Und wir dachten, das kann doch niemals gut gehen, das wird die Polizei doch mitbekommen. Und uns ging es vor allem auch immer um das Risiko, was die örtlichen Veranstalter da, die das auf DDR-Seite organisiert haben, eingegangen sind. Weil die haben wirklich riskiert, in den Knast zu gehen, auch der Pfarrer. Deswegen waren wir besorgt. Also uns hätte man vielleicht eine Nacht in der Arrestzelle gesteckt und rausgeschmissen. Also unser Risiko war begrenzt. Aber am Ende konnten wir auch dieses Konzert spielen und dann mit unseren neu gewonnenen Freunden auch sogar noch feiern gehen, bis wir dann um Mitternacht wieder über die Grenze zurück nach West-Berlin mussten.
Was ich interessant fand, es gab sogar 1983 schon Filmaufnahmen, oder? Film war doch teuer.
Nee, 83 nicht.
Die sind von 88 dann.
1988 war das so, der vorhin schon erwähnte Engländer, Freund von uns, Mark Reeder, der die Kontakte in den Osten hatte und das immer organisiert hat, der war befreundet mit einem amerikanischen GI. Und amerikanische Soldaten durften wegen des Vier-Mächte-Status von Berlin an der Grenze nicht von DDR-Beamten kontrolliert werden. Und deswegen hat er auch Kuddels Linkshänder-Gitarre über die Grenze bringen können und auch eine Filmkamera. Da war dann noch ein Bekannter von uns mit, der diese Aufnahmen mit dieser Kamera machen konnte.
Aber das heißt, da war Ihnen schon klar, das muss man festhalten, das ist was Besonderes.
Ja, in dem Fall schon. Der Ausdruck Besonderes ist genau richtig. Wie gesagt, aus dem, was wir jetzt gerade schon besprochen haben, waren das für uns sehr beeindruckende, tiefgehende Erlebnisse. Und das wichtigste Erlebnis daran für uns war vielleicht, was sich danach auch immer wieder wiederholt und bestätigt hat, wenn wir eben in diktatorisch regierten Ländern gespielt haben, wie sehr Musik verbinden kann, wie sehr Musik Energie geben kann für einen schwierigen Alltag in Zensur und Drangsalierung und wie sehr es auch offensichtlich Energie gibt, wenn Leute von der anderen Seite rüberkommen und sich interessieren und dass man zusammen dieses Erlebnis hat. Und ich glaube, das gibt es so in dieser Form wirklich nur mit Musik.
Herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Das war der Corso Podcast. Heute mit Breiti, dem Gitarristen der Toten Hosen. Die Doku Auswärtsspiel ist noch online in der ARD-Mediathek abrufbar. Und unseren Podcast können Sie überall da bekommen, wo es Podcasts gibt, aber auch in unserer eigenen Mediathek-App. Tschüss.
Corso. Kunst und Pop.